Deutschlandfunk. Agenda.
In den letzten Monaten, meine Damen und Herren, war ja viel davon zu hören, wie wichtig es sei, dass Europa zusammenstünde, dass Europa gemeinschaftlich den Herausforderungen begegnet, ausgelöst durch den Krieg Russlands. Wir wollen heute in dieser Sendung ein wenig nachspüren, wie es in ausgewählten Ländern in Europa steht, um dieses Gefühl und die tatsächliche Umsetzung der Gemeinsamkeit. Wir möchten ein wenig sondieren, und zwar in Italien, in Frankreich, in Polen, in Spanien und in Ländern Südosteuropas, wie die Stimmung in Bezug auf die europäische Gemeinschaft zurzeit aussieht und wie in diesen Ländern mit den Krisen umgegangen wird, als da sind. Man will es ja kaum immer wieder aufzählen: Corona und Krieg und Inflation, steigende Preise, Klimaschutzbestrebungen und so weiter. Wir tun dies mit Beistand. Andrea Stopp ist am Mikrofon hier im Kölner Studio. Mit Beistand aus Brüssel, denn dort erreiche ich unseren Kollegen Ulrich Ladurna. Grüß Gott, Herr Ladurna.
Ja, guten Tag.
Ich sage nach Brüssel grüß Gott, denn Sie sind von Geburt her Südtiroler, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Grüß Gott, sage ich dann auch mal.
Und Ihres Zeichens Europakorrespondent der Zeit in Brüssel. Und zur Orientierung unserer Hörerinnen und Hörer seit, ja, muss man fast sagen, glaube 2 Jahrzehnten, Herr Ladurna, berichten Sie von Krisen und aus Kriegsgebieten. Viel aus dem Balkan haben Sie gearbeitet, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak und so weiter. Aber eben Ihr Arbeitsschwerpunkt Europa eben in Brüssel. Herr Ladurna, Generalstreik heute in Belgien?
Ja, Generalstreik. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Es ist sehr angenehm und verkehrsfrei im Moment. In Brüssel ist auch ein bisschen früh noch. Also ja, in Brüssel wird ja öfters gestreikt, aber ich nutze das. Mich stört das nicht besonders, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin.
Sind denn die Belgier, wie soll ich sagen, als Herz Europas, wenn man es so bezeichnen darf, besonders europäisch eingestellt? Was stellen Sie fest in Belgien und speziell in Brüssel? Man hat immer den Eindruck, auch wenn man die Berichterstattung verfolgt, da dreht sich alles um Europa und um europäische Themen.
Nein, es dreht sich natürlich nicht alles um Europa. Also selbst in der Stadt Brüssel sozusagen ist, ich sag mal so, die europäische Wirklichkeit oder die osteuropäische Viertel, ja, führt ein gewisses Eigenleben. Brüssel selber, glaube ich, hat dann schon noch andere belgische Charakteristiken. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist hier in Belgien, aber auch in Brüssel, versteht man schon, dass wenn viele Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen auf einem Ort, ob größer oder kleiner, dass man dann gut beraten ist, sich das Leben nicht gegenseitig schwer zu machen.
Herr Ladurna, ich freue mich, dass Sie die ganze Sendung bei uns bleiben bis 11.30 Uhr also und immer wieder ein wenig einordnen, was wir aus den einzelnen Ländern erfahren. Meine Damen und Herren zu Hause oder unterwegs, Sie können sich melden, Ihre Hinweise, Ihre Meinung, Ihre Einschätzungen auch an uns in die Redaktion geben. Entweder per Mail, dann schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, agenda@deutschlandfunk.de. Gerne Ihre Telefonnummer mit dazu notieren. So haben wir die Chance, Sie zurück anzurufen oder Sie greifen zum Hörer und wählen 00800. Auch eine Errungenschaft, aus ganz Europa erreichbar und kostenfrei. Also 00800 4464 4464, falls Sie sich beteiligen wollen. Das hat Patrick Mommerz bereits im Vorfeld gemacht. Er hat geschrieben: Für mich sieht ein geeintes Europa anders aus. Die Energiekrise zeigt doch den wahren Charakter, der nicht die Gemeinsamkeit stärkt und festigt, sondern sich den eigenen Interessen zuwendet. Ich zitiere weiter: Ein gemeinschaftliches Handeln ist wieder einmal zu langsam, zu behutsam, zu intransparent. Und er schließt seine Mail: Gerade jetzt in der Krise wäre die Chance da gewesen, dem europäischen Volk zu zeigen, dass man im Team Krisen besser bewältigt als Einzelspieler. Das können. Die Meinung vom Hörer Patrick Mommerz. Herr Ladurna, täuscht dieser Eindruck, dass weite Teile der Bevölkerung so ein wenig Skepsis fühlen in Bezug auf Europa? Es zerbröselt zu sehr, obwohl wir doch zusammenstehen müssten im Europa.
Ja, ich glaube, man kann diesen Eindruck haben. Man kann diesen Eindruck haben. Allerdings, das Bild ist doch sehr gemischt. Wenn ich erinnere an die Corona-Krise zum Beispiel vor 2 Jahren, da hat es am Anfang, zu Beginn auch sehr nationale Lösungen gegeben. verschiedene Regierungen haben die Grenzen geschlossen und haben sozusagen nicht europäisch regiert. Aber dann hat man sich doch zusammengefunden und zusammengeruckelt. Und am Ende ist dann doch ein großer Schritt herausgekommen, nämlich im Juli 2021 dann der Corona-EU-Hilfsfonds. Das ist ein Fonds, der mit 750 Milliarden Euro ausgestattet ist und der in den Ländern, die von der Corona-Epidemie betroffen sind, also hilft beim Wiederaufbau ihrer Wirtschaft und ihrer Gesellschaft. Ich glaube, das war ein großer Schritt nach vorne. Nichtsdestotrotz, der Eindruck stimmt natürlich. Es geht auf der anderen Seite immer wieder zu langsam. Das hat aber auch was damit zu tun, dass die Krisen sich unheimlich beschleunigt haben. Also man muss schon die andere Seite sehen. Die Welt hat sich sehr stark verändert und beschleunigt. Die Krisen prasseln auf uns ein. Wir nennen den Krieg, die Inflation. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen, die Klimakrise. Und da kann man den Eindruck gewinnen, Europa ist zu langsam. Aber ich glaube, Europa hat schon in den letzten Jahren auch bewiesen, dass es durchaus reagieren kann. Zu langsam vielleicht ja, aber da muss man eben die Geschwindigkeit der Krisen auch mit in Rechnung stellen. Also man muss, glaube ich, Europa mit einem fairen Auge betrachten. Das heißt nicht, dass da alles gut ist, aber unterm Strich, glaube ich, schlägt sich im Moment die Europäische Union nicht so ganz schlecht.
Ja, wollen wir mal, Herr Ladona, genauer schauen nach Italien, wie es sich dort verhält und wie die Menschen dort mit den Krisen umgehen und wie sie zurzeit die europäische Situation einstellen. Ich begrüße die Italien-Spezialistin Dottoressa Christiana Coletti. Guten Tag, Frau Coletti.
Guten Tag.
Frau Coletti, wie sieht es in Ihrem Land, in Italien, aus zurzeit? Überwiegt das Vertrauen oder die Skepsis in Bezug auf Europa?
Ja, ich möchte sagen, und das entspricht auch, was Herr Ladurna gesagt hat, dass das Vertrauen in die EU in Italien seit 2020 wegen dieser Hilfefonds leicht gestiegen ist. Und das geschah eben, nachdem die EU sich für eine gemeinsame Lösung in der Bekämpfung des Virus und der wirtschaftlichen negativen Konsequenzen der Pandemie entschieden hat. Momentan jedoch herrscht wieder Skepsis. Wir haben eine Energiekrise, ist auch bereits gesagt worden. Und das Fehlen einer starken, gemeinsamen und schnellen Antwort auf diese Energiekrise seitens der EU lässt die Italiener an der Wirksamkeit der Institution der EU wieder zweifeln. Das heißt, es ist besser geworden, die Stimmung gegenüber der EU, aber ist schwankend, bleibt schwankend. Und vor allem, es wächst auch ein bisschen die Spannung zwischen einigen Ländern, also zum Beispiel das Vertrauen in bestimmten Ländern der EU ist in Italien gesunken, vor allem gegenüber Deutschland. Nachdem die Bundesregierung das berühmte Doppelwumms von 200 Milliarden Euro angekündigt hat, das wurde von den meisten Italienern als egoistische Entscheidung wahrgenommen, weil kein anderes Land in der EU kann 200 Milliarden Euro zur Unterstützung von Familien und Unternehmen investieren. Und die verbreitete Meinung ist, das entspricht nicht dem Wunsch nach einer gemeinsamen Lösung und gefährdet die Konkurrenzfähigkeit der anderen Länder in der EU. Das heißt, man hat den Eindruck, Deutschland versucht, im Alleingang aus der Krise zu kommen und blockiert gleichzeitig Entscheidungen auf EU-Ebene, wie zum Beispiel Gaspreisbremse, die EU treffen sollte.
Ja, Herr Ladurner, an dieser Stelle mit diesem sogenannten Doppelwumms, wobei man ja über diesen Ausdruck alleine schon über diese Wortwahl nachdenken kann. Deutschland wird kritisiert für diese Maßnahme von vielen Nachbarn, nicht nur von Italien. Hat Deutschland da ein Kommunikationsproblem gehabt?
Ja, ich meine, noch zum Wort Doppelwumms, das ist Comicsprache in meinen Augen. Ich glaube, eine Politik, die sich einer Comicsprache bedient, ist nicht besonders vertrauenswürdig, aber das nur nebenbei. Die deutsche Regierung sagt ja, andere machen das auch. Die Franzosen, Italiener haben alle ihre Wirtschaft, ihre Unternehmen unterstützt mit Milliardenprogrammen. Das ist in der Sache richtig, aber es gibt zwei Punkte, die eben nicht richtig sind oder falsch sind. Das eine ist, so viel Geld wie Deutschland hat keiner zur Verfügung. Aber der Hauptpunkt ist der, dass Deutschland diesen Doppelwumms, schreckliche Wort, also diese Initiative, überhaupt nicht kommuniziert hat. Also normalerweise stelle ich mir vor, wenn die Regierung in Berlin sowas Großes vorhat, dann kann sie mal, sage ich mal so, den Botschafter in Brüssel avisieren und sagen, nächste Woche stellen wir das Programm vor, zieh doch bitte mal die anderen Regierungen, die anderen Botschafter ein. Meines Wissens Und das ist das Hauptproblem, wo das überhaupt nicht kommuniziert. Und natürlich hat das, in der Sache ist das ein Problem, aber es ist vor allem ein Problem in der Kommunikation. Und das finde ich höchst problematisch, weil gerade in Europa, und das kann ich hier aus Brüssel sagen, ist die Kommunikation, das heißt das Einbeziehen des anderen, extrem wichtig, besonders auch deswegen, weil natürlich die Standpunkte andere sind. Man muss Leute frühzeitig mit einbeziehen und erklären, warum man was wann macht.
Auf dem Weg zu einem wirklich geeinten Europa, das ist die Frage, die wir heute in der Agenda stellen, geeintes Europa, Fragezeichen. Wie gehen unsere Nachbarn mit den aktuellen Krisen um? Zurück zu Christiana Coletti. Fühlen sich die Italiener eigentlich als Begünstigte durch die EU oder eher als Opfer? Denn das hatten wir ja auch in der Corona-Zeit gehört.
Ja. Also es gab immer eine Tendenz, sich als Opfer der EU zu fühlen bei den Italienern, also diejenigen, die viele Nachteile aufgrund der Zugehörigkeit zur EU zu erwarten haben und deswegen für die eigene Interesse in der EU kämpfen müssen. Das wird natürlich sehr stark emotionalisiert seitens einiger Politiker. Und das verursacht, dass viele Italiener nicht einen kleinen Kopf behalten. Und das ist natürlich nicht gut. Nach einer Umfrage des Labors für politische und soziale Analysen der Universität von Siena denken 42% der Italiener dieses Jahr, 2022, dass Italien in Haushaltsfragen von der EU ungerecht behandelt wird. Und das sehen wir schon in den aktuellen Nachrichten leider wieder, dass die Italiener sich von der EU alleingelassen fühlen in der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik im Mittelmeer. Wieder ein sehr emotionalisiertes Thema.
Was sich ja wohl jetzt ändern wird, nicht durch die neue Regierung, die ja auch andere Schritte vorbereitet.
Ja, also man sieht, dass jetzt wieder also ein Kampf angefangen hat. Dürfen die Schiffe von den NGOs überhaupt die Flüchtlinge nach Italien bringen oder sollen sie die deutsche Schiffe nach Deutschland? Also das wird wieder, man benutzt, muss es sagen, wie es ist, die Probleme der Flüchtlinge, das sind immer noch Menschen, um Politik zu machen und auf ihre Kosten sich zu profilieren. Und, aber leider 51% der Italiener fühlen sich laut Umfragen ungerecht behandelt von der EU, was die Bewältigung der Flüchtlingsproblematik im Mittelmeer anbelangt.
Herr Ladona, wie konnte es kommen, dass wir gerade in diesem wichtigen Bereich Flüchtlingsproblematik so zersplittert sind in Europa mit den Meinungen?
Ja, ich glaube, dass die Migrations- und Flüchtlingsfrage eine fundamentale Frage ist und das trifft einen wunden Punkt der Europäischen Union. Die Europäische Union hat sich in meiner Wahrnehmung ein juristisches Regelwerk gegeben bezüglich der Migrationsthematik, dass sie quasi ihr es nicht möglich macht, beides zu kombinieren, eine wirksame Grenzmanagement oder Grenzschutz und auch sozusagen eine wirksame Hilfe für die Leute, die Hilfe brauchen. Also wir sehen de facto sozusagen eine Zuwanderung, eine Migration, eine Flucht sozusagen. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Asyl und Wirtschaftsimmigration. Also das ist hier auch, glaube ich, ein ziemliches Durcheinander. Die Länder blockieren sich gegenseitig.
Wird das denn so bleiben? Oder das Thema?
Ja, sehen Sie denn da Licht am Ende? Ich glaube leider ja. Ich sehe immer wieder von einer europäischen Lösung die Rede in dieser Frage, aber ich glaube, diese europäische Lösung wird es in absehbarer Zeit nicht geben, außer man geht an dieses juristische Regelwerk ran.
Frau Coletti, wovor haben Ihre Landsleute zurzeit Angst oder worüber machen Sie sich Sorgen? Steht da Corona noch auf dem Programm oder der Krieg oder was?
Na, also Corona hat man fast vergessen, wobei die Pandemie noch nicht durch ist. Vor allem die Italiener, nach meinen Wahrnehmungen und die Gespräche und Beobachtungen im Alltag, wie durch die verschiedenen Umfragen, die ich gelesen habe, was am meisten den Italiener Sorgen bereitet, ist die Energiekrise, die Inflation, die steigenden Kosten. Die Italiener haben vor allem Angst, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen können, Strom, Gas, Miete. Und in der Tat, laut Coop-Bericht 2022, sind die Italiener ärmer geworden im Jahr 2022 und der für 2022 geschätzte durchschnittliche Kaufkraftverlust der Haushalte liegt ungefähr bei 2.300 Euro. Die Italiener sind ärmer geworden. 57% der Befragten sagten bereits, dass sie Schwierigkeiten haben, die Miete zu zahlen. Und als Reaktion versuchen 68% der Italiener zu sparen. Verschwendungen zu vermeiden, gehen weniger oder geben an, dass sie weniger ins Restaurant essen gehen, verzichten auf überflüssige Produkte, verschieben Reisen und so weiter. Aber trotzdem bleibt dann Liquiditätsbedarf. Und deswegen zum Beispiel bei der Umfrage habe ich gelesen, dass 35,7% der Menschen ihre Familie um finanzielle Unterstützung gebeten haben. Also sie versuchen, Unterstützung zu bekommen, wo es geht. 12,9% sind sogar zu ihrer Herkunftsfamilie oder zu den Schwiegereltern gezogen, weil man nicht sich mehr erlauben kann, eine Miete zu zahlen und so weiter. Mhm. Also die Situation tatsächlich, die finanzielle, persönliche Situation von vielen Menschen ist tatsächlich im Moment schwierig.
Wie in anderen europäischen Ländern ja auch. Da wir Sie, Frau Coletti, nur bis halb hier auf Sendung haben, gestatten Sie mir zu springen auf das andere große Krisenthema der Ukraine-Krieg. Wo verorten Ihre Landsleute die Gründe für diesen Krieg?
Ja, muss man sagen, das Thema, das dramatische Thema des Ukraine-Kriegs oder der Krieg in der Ukraine, ist ein spaltendes Thema, ein polarisierendes Thema in Italien. Laut mehreren Umfragen, so ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, sogar für eine Umfrage sind sogar 27% der Italiener, denken, dass die Verantwortung am Krieg bei den USA und der NATO liegt. Das hat ein bisschen Tradition in Italien. Es gibt so einen gewissen Anti-Amerikanismus, gewesen. Einer der Gründe ist, der traditionellen Gründe, weil il Partito Comunista Italiano, die italienische kommunistische Partei, war die größte kommunistische Partei im Westen bis 1991. Und es gab deswegen immer eine gewisse Nähe zu der Sowjetunion. Und das hat Wurzel geschlagen. Und man sieht, dass jetzt einige Parteien der Mitte-Links orientierte Teil der Politik eher so skeptisch gegenüber den USA und denken, dass die NATO und USA
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können anrufen 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de, wenn Sie Ihrer Meinung Ausdruck geben möchten. Wie sieht es mit Europa aus? Wie steht es um die Einigung innerhalb Europas? Fahren die Länder alle einen eigenen Weg mit allen Besonderheiten oder sehen Sie Tendenzen, dass wir das doch gemeinschaftlich schaffen innerhalb der EU? Wie ist Ihre Meinung da? Frau Coletti, Klimakrise, der dritte Punkt. Viele in Europa bezeichnen die Klimakrise als wichtigste Herausforderung. Ist das in Italien auch so?
Ja, genau. Und Klimakrise ist unzertrennlich mit der Energiekrise, finde ich. Und deswegen dazu möchte ich erwähnen, dass die Mehrheit der Italiener glaubte, dass die Sicherung, wichtiges Wort in diesen Zeiten, dass die Sicherung der Energieversorgung das wichtigste nationale Interesse des Landes ist. Und wenn sie befragt werden nach alternativen Energien, 67% der Menschen sind für Solarenergie und 40% für Windenergie. Und Atomkraftwerke, nicht einmal ein Dritter, jeder Dritte Italiener ist für Atomkraftwerke. Das hat auch Tradition seit 1987. Die meisten Italiener haben sich gegen Atomkraftwerke entschieden, geäußert. Jetzt wird das Thema wieder aufgenommen. Schauen wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Mhm.
Herr Ladurner, wird das wissen, während die Pandemie auf dem Höhepunkt stand, waren offenbar 48% der Italiener der Meinung, man sollte über einen Austritt aus der EU nachdenken. Hat sich diese Zahl, Frau Coletti, geändert?
Ja, es hat sich geändert. Es ist eine schwankende Zahl, wie Ladurner vorher gesagt hat. 2020, vor dem Next Generation EU-Plan, also diese Hilfsfonds, laut einer Umfrage hätte für den Austritt 48% der Italiener gestimmt. Jetzt momentan sind es nur noch 30% der Italiener. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Italiener haben längst, also wenigstens während der Pandemie, verstanden, dass man nur zusammen aus einer Krise kommen kann. Und deswegen 46% haben noch Vertrauen in die EU.
Ulrich Ladurner, ja, Entschuldigung, Frau Coletti, Ulrich Ladurner, vielleicht noch kurz aus der Brüsseler Perspektive. Ihr Blick auf Italien, ein verlässlicher Partner in diesem starken Team der großen europäischen Länder?
Also Italien ist ein Gründungsland der EU und es ist die drittgrößte Volkswirtschaft. Das ist mal, das muss man immer im Auge behalten. Italien ist gleichzeitig auch das Land, das eigentlich seit der Eurokrise 2010, 2011 sich nicht wirklich erholt hat. Es ist ein Land, das sozusagen in einem schleichenden Niedergang seit vielen Jahren steckt. Gestern ist gerade, glaube ich, ein Bericht erschienen über die Emigrationszahlen, wie viele Leute Italien verlassen. Es sind eigentlich Hunderttausende, die jedes Jahr junge gut ausgebildete Lehrer, die Italien verlassen. Also wir haben es in einem Land zu tun, das seit Jahren in einer tiefen Krise steckt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, man muss, glaube ich, auch immer wieder den Standpunkt wechseln und, sagen wir mal, aus dem Kreml auf Europa und die Europäische Union blicken. Und da sieht man halt auch, wird man sich fragen, Putin wird sich fragen, wo sind denn die schwachen Punkte in der Europäischen Union? Und da wird er sicher auch nach Italien schauen, weil, wie Frau Coletti richtig sagte, da gibt es die Tradition, ich sage mal so, der Russlandnähe, aus der Moskau, Kremlnähe.
Frau Coletti, darüber werden Sie uns sicherlich auf dem Laufenden halten, wenn wir Sie wieder in eine Sendung einbeziehen können. Es folgen jetzt hier die Nachrichten. Ich bedanke mich bei Dottoressa Christiana Coletti für diesen Blick aus Italien auf das womöglich geeinte Europa. Danke Ihnen. Unser Thema in der Agenda, wie unsere Nachbarn mit den aktuellen Krisen umgehen und was daraus folgt für das gemeinsame Vorgehen innerhalb des Großen Hauses Europa. Mit dabei Ulrich Ladurner, Europakorrespondent der Zeit in Brüssel. Und wir werden jetzt gleich in andere Länder gehen, nach Frankreich, Polen, Spanien und in die osteuropäischen Länder. Das gleich nach den Nachrichten. Wollen wir mal schauen, was hier an Mails uns bereits erreicht hat. Sie hören die Agenda, meine Damen und Herren. Geeintes Europa mit Fragezeichen versehen, wie unsere Nachbarn mit aktuellen Krisen umgehen. Vielleicht wissen wir ja zu wenig, wie die einzelnen europäischen Länder den Herausforderungen begegnen. Luise Josie Vorwerk schreibt uns, ich bin zwar jung und weiß nicht allzu viel, aber ich bin sehr begeistert von der europäischen Idee. Wir können reisen und in verschiedenen Ländern wohnen, ohne großen Aufwand und vieles mehr. Außerdem ist es ein toller Prototyp, in dem versucht wird, viele verschiedene Kulturen, Rechtssysteme und Religionen auf die gleiche Ebene zu bringen. Also eigentlich ein riesiges Demokratieprojekt, das sagt sie und schließt. Ich hoffe, dass die positiven Seiten in der Zukunft immer weiter ausgebaut und verfestigt werden. Ulrich Ladurner, der als Einordner bei uns ist, Europakorrespondent der Zeit in Brüssel. Geraten diese positiven Aspekte, die die junge Hörerin Frau Vorwerk gerade uns gesagt hat, geraten die ein bisschen im Hintergrund durch die Streitereien, die es auch innerhalb Europas gibt, über den richtigen Kurs in der Krisenbewältigung?
Ja, manchmal schon. Ich bin Frau Vorwerk sehr dankbar, dass sie das nochmal betont und sagt. Es gibt viele Dinge, die Europäische Union, wir nehmen viele Dinge als selbstverständlich hin, die nicht selbstverständlich sind, sondern die Ergebnis einer langen Geschichte sind und langer politischer Bemühungen sind. Die Europäische Union sozusagen ist für unseren Alltag ja sehr präsent. Natürlich die großen politischen Entscheidungen. Wir haben über die Themen geredet, Migration, Inflation, Energiekrise, das ist alles da, das sind extreme Herausforderungen. Aber wir müssen schon auch immer wieder sehen, was Europa Tag für Tag uns bringt. Und ich glaube, dass, oder anders gesagt, die Frage, die man sich immer stellen muss, was können wir denn bei allen Problemen, die wir haben, verlieren, wenn wir die Europäische Union verlieren würden? Also diese Frage sich vorzulegen, das glaube ich, ist ganz, ganz hilfreich.
Ich möchte noch zitieren den Hörer Stefan Krabbes. Als Ostdeutscher bin ich gerade heute am historischen 9. November unglaublich dankbar, als jemand, der 1987 in Dessau geboren wurde, dass ich heute in Brüssel leben darf. Dieses Privileg der europäischen Mobilität wird gerade für junge Menschen immer mehr zur Normalität erwachsen. Dass es in der EU immer wieder knackst und knurrt, ist völlig normal, da 27 Mitgliedstaaten gemeinsame Lösungen finden müssen, sagt Stefan Krabbes. Apropos Knacksen und Knurren, Isabelle Bourgeois, Frankreich-Spezialistin, Expertin für vergleichende Studien zwischen Frankreich und Deutschland im europäischen Kontext, Wissenschaftlerin und Publizistin. Guten Tag, Frau Bourgeois.
Guten Tag.
Wie erreichen Sie Beaujour im Burgund? Eigentlich eine abgehängte Gegend, aber aufmerksame Hörerinnen und Hörer unserer Sendungen werden wissen, dort schlägt bei Ihnen in Montreux das EU-Herz. Erzählen Sie uns kurz, wieso gerade da bei Ihnen das Euro-Herz schlägt?
Ach, das ist eine lustige Geschichte. Das Französische Kartografische Institut hat sich eine Spezialität gemacht, komplexe Mittelpunkte auszurechnen. Und da eignet sich Europa oder die Eurozone natürlich besonders, denn die ist ständig anders gestaltet. Mhm. Und es traf sich, dass der Mittelpunkt bei der Euro-Umstellung der Eurozone in diesem kleinen Dorf stattfand. Und und Ida Oberstein hat uns ein Herz geschenkt aus rotem Jaspis, dass die Kraft des Euro symbolisieren soll und auch noch die Kraft der deutsch-französischen Beziehungen. Es ist nicht leicht, dieses Herz zu verteidigen, denn in diesem Dorf gibt es viele Wähler, die rechts- oder linksextrem wählen, also kontra Europa. Aber alle sind merkwürdigerweise stolz auf dieses Herz. Und wenn man die Leute zusammenbringt, dann plötzlich gibt es eine Gemeinschaft und alle sind glücklich miteinander und verstehen die Unterschiede oder akzeptieren sie. Mhm. Das ist Europa von unten, das gibt es auch in Frankreich, obwohl in der Politik sehr viel auf Europa eingedroschen wird.
Mhm. Frau Bourgeois, wir wollen ja ein bisschen nachspüren, wie ist auch die Stimmungslage im eigenen Land? Die Französinnen und Franzosen, welche Probleme stehen für Ihre Landsleute zurzeit im Vordergrund?
Es sind viele Probleme, abgesehen jetzt von den Problemen der Kaufkraft, der Inflation und so weiter, die wir ja auch, und Energiekrise, die es in anderen Ländern ja auch gibt, ist es eine politische Krise. In Frankreich, das Vertrauen in die Institutionen ist drastisch verschwunden, nach den Corona-Maßnahmen und überhaupt auch in der Politik, das ist schon ein längerer Trend, und die Regierung hat keine Mehrheit im Parlament, denn sie braucht im französischen System braucht der Präsident eine Mehrheit im Parlament, sodass jetzt unruhige Zeiten kommen. Die Kaufkraft ist ein Problem, was die schwelenden Konfliktherde, die sozialen Konfliktherde in der Gesellschaft wieder aufflammen lassen könnte, und zwar sehr rasch, genauso wie auch andere Maßnahmen, die von Paris aus einfach übergestülpt werden. Das heißt, Frankreich hat intern sehr große Schwierigkeiten, abgesehen jetzt auch von den Staatsschulden, die es dem Land nicht mehr möglich machen, mit einem Doppelwumms die Wirtschaft zu retten. Der Staat begnügt sich damit, die Haushalte einigermaßen über Wasser zu halten, damit die Situation nicht explodiert.
Aber wie sieht es ganz konkret aus, Frau Bourgeois, in den Haushalten, die ganz normalen Familien, ob in Paris oder sonst wo, in der Provinz? Womit haben die zu kämpfen? Ist es ähnlich, wie wir von unserer Kollegin Christiana Coletti aus Italien gehört haben? Ist es die Energiekrise, die im Mittelpunkt steht, oder die steigende Inflation, also dass alles teurer wird? Bei Ihnen in Frankreich wird es ja extrem teurer. Die Inflation ist relativ hoch.
Es ist einfach die Frage, dass alles teurer wird und dass kaum jemand das bezahlen kann. Die Löhne der Franzosen sind weit niedriger gestaffelt als in Deutschland. Und gerade in den abgelegenen Gebieten, das heißt die Mehrheit des Landes, ist es sehr schwierig, um die Ecken zu kommen im Monat. Und wenn jetzt die Lebensmittelpreise steigen und die Treibstoffpreise, dann wird es kritisch, denn die Mehrheit des Landes, der Fläche, hat keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, man ist aufs Auto angewiesen, also auf Benzin und Diesel. Und das ist natürlich auch wieder ein großes Problem für die Haushalte und wird immer größer.
Frau Bourgeois,
abgesehen davon, dass wir auch ein paar Streiks hatten, die die ganze Treibstoffproduktion niedergelegt hat.
Ich glaube auch morgen wieder ausgerufen, SNCF, also die Bahngesellschaft, die Züge, die streiken sollen. Weiß man eigentlich, ganz kurze Frage, kurze Antwort bitte, Frau Bourgeois, trifft es zu, dass kaum jemand in Frankreich weiß, was Europa eigentlich ist und was sich dort abspielt? Im Grunde ist man eher so bezogen auf die eigenen nationalen Themen?
Ja, leider. In der Schule wird es kaum gelehrt, die Geschichte Europas, und die Medien berichten nicht darüber. Oder wenn sie berichten, dann stehen natürlich Macron oder Scholz als Feind in dem Fall im Vordergrund. Aber über Europa wird nicht berichtet. Nein, es geht immer mehr um Nationales und vor allem um nationale Landwirtschaft, um Autarkie.
Herr Ladunner, entspricht das Ihrer Wahrnehmung, dieses bestimmende starke Tandem, dieses Duo Deutschland und Frankreich? Trifft es zu, dass sich die Schlagkraft dieses Duos ein wenig relativiert hat, nach unten gesunken ist?
Ja, ich glaube, dass es schon eine Entfremdung gibt zwischen Berlin und Paris. Das ist ein bisschen, jetzt hat sich das zugespitzt, seit dem Doppelwumms.
Sie müssen es wieder sagen.
Ich habe es wieder mal verschärft. Ich muss es wieder sagen. Es ist immer schwer, weil ich denke, ich bin im Comicstrip und nicht in einer ernsthaften politischen Debatte. Aber gut. Es ist so, man muss schon sehen, dass Frankreich einen Präsidenten hat, Emmanuel Macron, der seit Amtsantritt eine sehr europäische Agenda, sich sehr als Europäer präsentiert hat und Europa vorantreiben wollte. Man kann natürlich über seine Ideen streiten, aber es gab immer die Situation, dass er sozusagen gedrängt hat und Berlin gebremst hat. Und das war bei der Vorgängerin von Olaf Scholz, Angela Merkel, so und es ist bei Olaf Scholz wieder so. Und ich glaube, das hat jetzt zu einer verschärften Situation geführt, weil Olaf Scholz in meiner Wahrnehmung nach einfach nicht das Fingerspitzengefühl hat, das man auch gegenüber anderen europäischen Partnern haben muss. Also man kann zwar groß und dick und stark sein, wie das Deutschland in Europa ist, aber man muss doch immer wieder die anderen mit einbeziehen. Und das verlangt viel Fingerspitzengefühl. Und das, glaube ich, hat die deutsche Bundesregierung, die aktuelle, vermissen lassen. Und das hat jetzt sozusagen die Entfremdung jenseits der inhaltlichen Debatten, die es gibt, nochmal verschärft. Und das ist für Europa ein ernstes Problem.
Frau Bourgeois, ist es wirklich so weit mit der Polarisierung, dass wir wieder an einem Punkt stehen, wo die Position Frankreich gegen die Position Deutschland steht?
Ja, weil im Moment die feinen Unterschiede nicht mehr zur Geltung kommen. Das heißt, sie sind gar nicht mehr bekannt. Und man bleibt an der Oberfläche der Dinge. Wenn man sich die Scholz-Rede in Prag anschaut, sagt Scholz ganz wichtige und richtige Dinge. Nämlich, dass Europa sich erweitern muss, und zwar nach Osten. Das ist für Frankreich ein Problem, im Hintergrund die lange Geschichte, als Frankreich noch Militärmacht war in Deutschland und so weiter. Für Frankreich würde das bedeuten, dass Frankreich nicht mehr den Stellenwert hat, das es bisher hatte, nämlich als Leader. Und dann wird natürlich Deutschland vorgeworfen, Mitteleuropa zu präferieren, abzudriften, solo zu agieren und so weiter. Was dahinter steht, sind zwei Auffassungen. Das Problem ist dasselbe. Europa steht heute vor der Kernfrage, wie soll die EU gestaltet werden? Staatenbund oder Bundesstaat. Das ist die Kernfrage, die stellt sich schon ewig, aber jetzt wird sie akut, weil der Druck von außen kommt, die Gefahr von außen, die USA schwächen ab, China erstarkt, Russland ist eine Bedrohung. Das heißt, die EU muss sich diese Frage jetzt ganz akut stellen. Und da ist es völlig normal, dass die verschiedenen Positionen natürlich etwas kräftiger zum Ausdruck kommen, als sie diplomatisch sollten. Und es fehlt dabei die tiefe, feine Kenntnis der kleinen Unterschiede zwischen den Modellen, den beiden Modellen.
Und Sie haben es schon angedeutet, wir müssen uns auch mit den osteuropäischen Staaten beschäftigen. Das werden wir jetzt gleich tun, indem wir unsere Kollegin Adelheid Wölfel mit ins Gespräch bitten. Frau Bourgeois, Sie bleiben bitte am Apparat. Nur noch mal ganz, ganz kurz, Ursula von der Leyen, wie wird die wahrgenommen bei Ihnen in Frankreich?
Je nachdem, wenn sie im Interesse Frankreichs agiert, ist es super. Und wenn sie das nicht tut, dann gilt sie als Deutsche und als Vertreterin purer deutscher Interessen. Ja, aber das ist die Darstellung in der medialen Welt.
Adelheid.
Das ist nicht förderlich. Ja. Ist nicht förderlich für Europa.
Nicht förderlich für Europa. Frau Bourgeois, Isabel Bourgeois, Sie bleiben bitte noch dabei, falls wir Sie noch mal ins Gespräch ziehen können. Aber jetzt guten Tag nach Bosnien-Herzegowina, denn dort steht Ihr Büro, Adelheid Wölfel. Guten Tag, Frau Wölfel.
Guten Tag aus Sarajevo.
Sie sind Südosteuropa-Korrespondentin der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Wie gesagt, in Sarajevo Ihr Büro. Aber Sie haben einen, wie darf ich das nennen, einen großen Bauchladen, wenn ich richtig gezählt habe. 11 Länder aus und über, die Sie berichten, beginnt bei Griechenland, Albanien und geht bis Rumänien, Bulgarien und auch die kleineren Länder, Serbien, Kroatien, Slowenien und so weiter. Ist das nicht eine Überforderung? Gibt es Gemeinsamkeiten in diesem Länderkontext oder müssen wir nicht auch lernen, dass die Verhältnisse in Albanien zum Beispiel grundsätzlich unterschiedlich sind als die in Serbien?
Ja, na ganz, ganz klar, das sind ganz verschiedene Staaten und trotzdem gibt es Krisen und Probleme, die alle diese Staaten gleichzeitig betreffen. Es gibt auch ein paar Dinge, die würde ich sagen, sind ähnlich, aber die sind auch in anderen Regionen ähnlich, die stehen aber im Vordergrund, weil sie sozusagen die Anfälligkeit, die Vulnerabilität dieser Staaten zeigen. Das eine ist, dass sechs von diesen Staaten nicht Teil der EU sind und einige dieser Staaten auch nicht Teil der NATO. Und das macht sie anfällig für Einfluss von außen, vor allem für Einfluss aus Russland, der sich noch verstärkt hat seit der Annexion der Krim 2014 und jetzt wieder. Und das Zweite ist, dass viele staatliche Strukturen schwach sind. Was vor allem schwach ist, ist eine unabhängige Justiz, eine effektive Staatsanwaltschaft. Und das sind sozusagen auch Gemeinsamkeiten in diesen Staaten.
Bosnien-Herzegowina hat ja noch nicht mal Kandidatenstatus. Auch hier scheint es so zu sein, dass nationalistische Kräfte, die Politik mitbestimmen, die mit dem Kreml in Verbindung stehen. Eine ganz kurze Übersicht, Frau Wölfel, in welchen südosteuropäischen Staaten gibt es denn welche unterschiedlichen Haltungen auch gegenüber der EU? Wo ist der Kreml-Einfluss besonders spürbar und wo weniger?
Also der Einfluss des Kremls ist besonders stark in Serbien. Serbien hat auch, wenn man sozusagen die Umfragen sieht, wie die Zustimmung ist der Bevölkerung zur EU, dann ist dort die geringste Zustimmung zur EU. Das liegt so etwa bei 50%, manchmal ein bisschen darunter, manchmal ein bisschen darüber, weil dort gibt es eine unglaublich starke antiwestliche Propaganda. Und wenn man die Zeitungen in Belgrad liest, dann hat man oft den Eindruck, man ist in Russland. Also das ist wirklich extrem stark. Serbien hat sich ja auch nicht, obwohl es EU-Kandidatenstatus hat und verhandelt mit der EU seit einigen Jahren über einen möglichen Beitritt, hat sich nicht den Sanktionen gegen Russland angeschlossen, sondern hat da so eine Allianz und nimmt Einfluss auf die Nachbarstaaten, vor allem aus Bosnien-Herzegowina, wo der Einfluss von Russland über den Nationalisten Milorad Dodik ganz stark ist. Der fliegt auch immer wieder zu Putin und lässt sich dort Anweisungen geben. Und deswegen gab es auch in den letzten Monaten die große Sorge in Bosnien-Herzegowina, dass Russland das nützen könnte, um so quasi eine zweite Front hier aufzumachen auf dem Balkan und mit Störmanövern zu drohen oder diese auch zu inszenieren, weil man muss wissen, dass diese prorussischen Kräfte eigentlich die Zerstörung des Staates Bosnien-Herzegowina vorantreiben wollen.
Also eine sehr differenzierte Problematik, auch von der wir hier relativ wenig erfahren. Auf der anderen Seite Albanien und Kosovo scheinen ja wohl eher pro-westlich eingestellt zu sein. Aber Frau Wölfel, wie geht es eigentlich den Menschen? Wie gehen die mit den Krisen um? Wir hören sehr wenig darüber und davon. Ist es dort ähnlich bestimmend in den Tagesthemen, dass die Preise steigen, dass man sich Sorgen macht, wie man warm über den Winter kommt?
Ja, also das ist ein sehr großes Thema, weil in diesen sehr armen Staaten, wo es auch eine ganz hohe Arbeitslosigkeit gibt, also die Arbeitslosigkeit liegt zum Teil bei 40% bei den Jüngeren, da ist es so, dass die Menschen sich dann, das bedeutet nicht nur, dass sie sich den Urlaub nicht leisten können, sondern es bedeutet, dass sie kein Material kaufen können, um ihre Wohnungen im Winter zu heizen. Das bedeutet, dass Mütter keine Windeln kaufen können für ihre Kinder, die diese Inflation, diese wahnsinnige Preissteigerung angesichts der Armut. Also das ist schon viel, viel prekärer, die Auswirkungen. Man muss ja wissen, dass Leute hier zum Teil, also Rentner von 100 Euro im Monat leben müssen. Und da geht sich halt dann nichts mehr aus, wenn die Preise so steigen. Also das ist schon viel schlimmer. Und was dann dazu kommt, ist wieder der Migrationsdruck, dass viele Leute halt keine andere Chance sehen für ihr Leben, als auszuwandern in die EU. Also einer sozusagen Erweiterung der EU in Südosteuropa gibt es eine Auswanderung der Südosteuropäer in die EU.
Mhm. Ulrich Ladona, Ihre Einschätzung bitte. Wir haben es gerade von Isabelle Bourgeois angedeutet gehört. Nimmt man in Brüssel Scholz eigentlich dieses Zugehen auf die osteuropäischen Staaten übel?
Nein, ich glaube, übel nimmt man ihm das nicht. Ich glaube, dass das auch schon, es ist ja auch, ich sage mal so, eine offizielle EU-Linie, wenn ich das so nennen darf, dass man die südosteuropäischen Staaten, die ehemaligen jugoslawischen Republiken mit einbezieht in die Europäische Union. Insofern nimmt man es nicht übel, aber es gibt natürlich, Frau Bourgeois hat es gesagt, in Frankreich, ich sage mal so, Abstiegsängste, und Frankreich hat sowieso mit der Osterweiterung immer Schwierigkeiten gehabt. Das war auch 2004 so, als sozusagen die osteuropäischen Länder, Polen und die anderen, die baltischen Staaten, Ungarn, Tschechien und die Slowakei beigetreten sind, hatte Frankreich auch sehr gefremdelt damit. Also es ist einfach eine Situation, die so ist. Soll sind wir nicht, das nicht übel. Ich glaube, was man sehen muss, ist, dass mit Blick auf den Balkan, dass Europa zwar von Erweiterung spricht, aber dieser Prozess zieht sich hin. Und Frau Wölfel weiß das besser als ich. Das hat sich in einen riesigen Wartesaal verwandelt, in dem der Beitritt findet so statt, dass die Leute zu uns kommen und hier arbeiten oder dort billige Arbeitskräfte sind für Unternehmen, die sich dort niederlassen. Aber die Staaten in Südosteuropa haben im Moment keine realistische Beitrittsperspektive. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Problem auch für Europa. Weil sozusagen natürlich der Einfluss von außen dadurch stärker wird. Ich sag's mal so, in einem Bild gesprochen, vom weichen Bauch Europas sprechen. Und in einer Situation der geopolitischen Auseinandersetzung mit Russland und mit China kann sich Europa sowas nicht leisten.
Wir nehmen mal kurz den Hörer Roland Schweizer aus Leverkusen mit in die Sendung. Herr Schweizer, guten Tag. Sie möchten auf einen Unterschied hinweisen.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Danke, dass ich hier die Einladung bekommen habe, zu sprechen. Ja, es wurde ja immer jetzt die ganze Zeit schon wie selbstverständlich von Europa gesprochen. Aber es geht ja dann, denke ich, im Grunde genommen letztlich nicht um Europa im Allgemeinen. Europa ist ein Kontinent, Europa sind viele, viele Staaten. Und es ist eben keine Identität damit der Europäischen Union, wobei natürlich Europäische Union, die EU gemeint ist, gehe ich mal davon aus, dieses supranationale Gebilde. Aber ich wollte generell vielleicht noch ein bisschen Wermut in den Wein schütten oder auch Wasser, wie man es immer nennen mag. Die europäische Idee an für sich, dagegen ist natürlich nichts einzuwenden, aber ich denke, es krankt an sehr vielen Punkten. Es gibt sehr viele positive Dinge und in der Tat sollte es richtig und wichtig sein, in den großen Themen, nicht zuletzt gerade auch Außen- und Sicherheitspolitik, wo wir Nationalstaaten natürlich viel zu klein sind in dieser großen multilateralen Welt, zusammen agieren und kooperieren. Genauso ist es natürlich auch wichtig bei den Krisen, die wir gehabt haben, also oder immer noch haben vielleicht, Covid-19, natürlich auch das große, große, übergeordnete Thema Klima- und Umweltschutz, selbstverständlich auch. Auch Energiekrise nicht zuletzt. Ja. Alles schön und recht. Aber mir krankt das Ganze an einem Grundproblem, nämlich die europäische Idee und dass dieses supranationale Gebilde EU, es ist ein unvollkommenes, es fehlt an wirklicher demokratischer Legitimität. Das elementare Prinzip der Volkssouveränität, sprich das europäische Volk, das aber eine Fiktion ist, das es so nicht gibt, als Staatsvolk, hat keine wirkliche Verfassung legitimiert und nicht darüber abgestimmt, dass diesen grundsätzlichen Konsens gibt es nicht. Dazu kommen noch sehr, sehr viele Unterschiede, die sind ja gut und richtig kultureller Art. Was hat das Hellas, die Wiege der europäischen Kultur, zu tun mit Irland, was hat Portugal zu tun mit Finnland? Ja. Das sind natürlich gewaltige gesellschaftliche, kulturelle Unterschiede.
Herr Schweizer, Herr Schweizer, verzeihen Sie, dass ich Sie da unterbreche. Ihre Hinweise sind sehr wertvoll. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen beim engeren Thema bleiben, also wie unsere Nachbarn mit den aktuellen Krisen umgehen. Aber Raffaele F. Schacher aus der Schweiz, der stimmt Ihnen zu. Er hat geschrieben, die europäischen Nationen gleichen sich nicht. Deshalb kann man sie nicht verschmelzen. Sie wirklich verbindend ist nicht eine Gemeinschaft, sondern ein Gesellschaftsentwurf. Es gibt eine europäische Zivilisation, eine europäische Kultur, aber es wird niemals eine supranationale Einheit geben. Das ist die Meinung von Raffaele F. Schacher. Herr Schweizer, seien Sie mir bitte nicht böse, dass wir an dieser Stelle unser Gespräch nicht weiterführen können, denn ich möchte noch Adelheid Wölfel fragen, nachdem sie ja Österreicherin ist, ihr Büro wohl in Sarajevo. Womit beschäftigt sich denn Österreich zurzeit?
Österreich beschäftigt sich vor allem mit den Korruptionsaffären, die die Republik erschüttert haben.
Also Sie können sich vielleicht ja noch an diese Ibiza-Affäre erinnern, wo dieses Video aufgetaucht ist, wo der frühere Vizekanzler Strache da aufgenommen wurde und die halbe Republik da verkaufen wollte. Mittlerweile hat sich das zu einer Affäre um den ehemaligen Kanzler Sebald ausgeweitet. Man sieht eben, dass die Korruption in Österreich in allen möglichen Feldern vorhanden ist, in der Politik, in den Medien, aber eben, dass auch Gelder verwendet wurden, offen möglicherweise, also dass der Verdacht, die Grundlage dafür, dass die ermitteln, um Parteien zu, also öffentliche Gelder für Parteien missbraucht wurden. Und das ist aber das Gute an der ganzen Sache ist, dass Österreich eine funktionierende Korruptionsstaatsanwaltschaft und funktionierende Justiz hat und dass alles an die Oberfläche gekommen ist und jetzt transparent aufgearbeitet wird. Das heißt, es gibt dieses Korruptionsproblem, aber es gibt auch diese Justiz und das ist vielleicht der große Unterschied zu der Region, wo ich bin. Und da denke ich mir, das ist vielleicht das, was uns in Europa einen sollte als große Idee. Wir brauchen einen transparenten, demokratischen Staat, aber wir brauchen vor allen Dingen eine rechtsstaatliche Systeme. Und da ist es überhaupt nicht so wichtig, welche Kultur wir haben oder welche Sprache wir sprechen. Mhm. Das muss sozusagen ein universeller Anspruch sein. Und darum geht es, dieses Transformative in der EU, dass wir das erreichen können, dass das in den Staaten verstärkt, also gestärkt wird in allen Staaten.
Soweit Adelheid Wölfl aus Sarajevo. Als Österreicherin jetzt gesprochen, leider, Isabel Bourgeois, haben wir jetzt nicht mehr Zeit, die französische Perspektive nochmal einzumengen, ob es nämlich unterschiedliche Auffassungen für die Zukunft der EU gibt. Aber Sie haben es angedeutet, Macrons Rede an der Sorbonne gegen Scholz' Rede in Prag. Ich darf Ihnen beiden sehr herzlich danken. Adelheid Wölfl, Südosteuropa-Korrespondentin der österreichischen Tageszeitung Der Standard, die wir in Sarajevo erreicht haben. Und die Publizistin, Wissenschaftlerin Isabel Bourgeois als Expertin für vergleichende Studien zwischen Frankreich und Deutschland. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Herr Ladurner wird sich alles notieren, was er noch hinzufügen möchte. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Gleich nach den Nachrichten geht es jetzt weiter mit der Agenda. Heute zum Thema geeintes Europa, wie unsere Nachbarn mit den aktuellen Krisen umgehen.
Deutschlandfunk. Agenda.
Wie gehen die europäischen Nachbarn mit den aktuellen Krisen um? Das ist unsere Frage heute in der Sendung. Falls Sie, meine Damen und Herren, uns zurzeit gerade im Ausland hören, berichten Sie uns gerne über Ihre Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit im Land Ihres momentanen Aufenthalts. Sie wählen dazu einfach die 00800 4464 4464, sofern Sie etwas beitragen möchten aus der aktuellen Umgangsweise mit den großen Krisen dieser Zeit, denen wir alle in Europa, aber in unterschiedlichen Nuancierungen ausgesetzt sind. Ulrich Ladurner, Europakorrespondent der Zeit in Brüssel. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat gesagt, seit ich mich mit der EU beschäftige, Klammer auf, und das sind viele Jahre, steckt diese in der Krise. Und die Kommission wird kritisiert und beschimpft. Entspricht das Ihrer Wahrnehmung, Herr Ladurner, in Europa? Ist man mit Kritik und sogar mit Beschimpfung schnell bei der Hand und vergisst darüber die Errungenschaften, von denen Sie auch gerade schon mal gesprochen haben?
Ja, das denke ich, ist schon so. Man vergisst oft die Errungenschaften. Aber wenn man dann die Leute fragt, wie denn oder sie daran erinnert, was die Europäische Union im Alltag bedeutet, dann kommen sie sehr schnell auf viele, viele Dinge, ne? Aber ich denke, man muss die Europäische Union auch einfach als etwas sehen. Das ist ein einmaliges Projekt in der Weltgeschichte. Ich will da jetzt gar nicht sozusagen allzu pathetisch klingen, aber das ist etwas Einmaliges und es ist ein Work in Progress. Es ist sozusagen eine Arbeit, die im Fortschreiten ist. Vorhin hat ein Leser zu Recht gesagt, ja, die Nationen sind unterschiedlich, das ist richtig. Aber die Verschmelzung der Europäer findet jeden Tag statt. Wir haben ja inzwischen mehrere Generationen von jungen Europäern, die Erasmus-Stipendien bekommen haben. Wir hatten vorhin die junge Hörerin Frau Vorwerk, die darauf hingewiesen hat, es wächst eine Generation heran, die schon viel europäischer geprägt ist, als ich es bin. Also ich glaube, man darf nicht vergessen, während all diese Krisen auf uns hereinprasseln, Europa sozusagen wächst trotzdem auch auf dieser Ebene zusammen durch die vielen Erfahrungen und Begegnungen, die wir machen können. Ich glaube, das ist eine Sache, die oft vergessen wird. Und noch eine letzte Sache. Ich neige dazu, Europa nicht so sehr wie ein Gebäude zu betrachten, sondern eher wie eine Art von Organismus, der sozusagen permanent in Bewegung ist, aber auch permanent in Krise ist, aber auch extrem anpassungsfähig ist. Er hat bisher, und ich betone natürlich bisher, wir wissen nicht, was morgen ist, aber bisher hat er alle Krisen noch einigermaßen gut überstanden.
Eine Alternative also zum Bild des europäischen Hauses, was Ihnen ein wenig dann zu genau. Starr ist und zu statisch. Fragen wir mal in Polen nach, wie es dort mit der Lebenswirklichkeit aussieht. Am Apparat Katarzyna Tuschinska, freie Journalistin, Kollegin, die in Danzig zurzeit ist. Frau Tuschinska, Sie arbeiten für diverse deutschsprachige Medien, TV und Radio. Guten Tag nach Danzig.
Ja, guten Tag, dzień dobry
aus Polen. Wie sind denn, weil wir gerade mit Herrn Ladona über die positiven Seiten Europas bzw. der EU gesprochen haben, welche Errungenschaften werden denn in Polen noch als solche wahrgenommen? Seit 18 Jahren gehört Polen zu diesem Haus. Wie ist das Bewusstsein in Bezug auf Europa zurzeit, Frau Tuschinska?
Also ich muss sagen, dass die Stimmung in Polen sehr gespaltet ist. Also wir müssen das in zwei Dimensionen sozusagen betrachten. Also wenn wir über die polnische Gesellschaft sehen, dann würde ich sagen, dass die polnische Gesellschaft sehr viele Vorteile von der EU-Mitgliedschaft sieht. Also es sieht eigentlich die Investitionen, die in Polen gemacht wurden, an jeder Ecke. Es gibt die Freizügigkeit, man profitiert von Schengen und man sieht vor allem in der Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine Garantie der polnischen Sicherheit. Also das sind Argumente und Elemente, die sehr wichtig sind. Aber andererseits gibt es auch die offizielle polnische Regierungslinie, würde ich das so bezeichnen, und Zeichen, die zeigen, dass die Regierung von Jarosław Kaczyński definitiv einen Anti-EU-Kurs in seiner Politik gewählt hatte. Es gab in der letzten Zeit einige Ereignisse, die das beweisen können. Zum Beispiel der Minister für europäische Angelegenheiten hat sein Amt verloren. Er wurde als Europa-Enthusiastisch sozusagen in der PiS-Regierung bezeichnet und zwei Monate danach, als Jarosław Kaczyński eigentlich, also der Präsident von PiS, den Schluss von der Kompromisse mit Brüssel erklärt hatte. Also es gibt auch in der letzten Zeit, es gab einen Anti-EU-Auftritt des polnischen Premierministers in Madrid, wo der polnische Premier auf der Versammlung der Partei Vox die EU als einen übernationalen Monster genannt hatte. Also das sind sozusagen Zeichen, die zeigen einen negativen Kurs gegenüber der EU. Und Jarosław Kaczyński war eigentlich immer schon misstrauisch gegenüber der EU und sagte, dass die EU gegenüber von Polen, also dass die kulturellen, dass EU kulturell sozusagen fremd ist gegenüber von Polen. Mhm. Also in einer Vertiefung und Integration sieht er eigentlich eine Gefahr der polnischen Souveränität und eine Verstärkung der deutschen Dominierung.
Mhm. Spricht man denn in Polen auch von den sogenannten dicken reichen Deutschen, wie man es ab und zu hörte?
Also man versucht in der sozusagen offiziellen Politik, die EU mit Deutschland zu assoziieren, dass Deutschland sozusagen das stärkste Land ist in der EU und sozusagen ein auf dem gleichen Ebene EU und Deutschland zu, das ist sozusagen eine offizielle Linie der jetzigen Regierung. Dass in Deutschland immer von der EU profitiert hatte, dass immer sozusagen der stärkste Land war und dass Polen sozusagen in dieser Dimension schwacher auffällt.
Frau Tuschinska, wir wollen ja in dieser Sendung ein wenig das Thermometer hineinhalten in die Verhältnisse des täglichen Lebens. Wie geht es Ihren Landsleuten? Sie haben ganz konkret, Sie haben eine sehr, sehr hohe Inflation zurzeit. Wie kommen die Polinnen und Polen klar mit dieser enormen Teuerung?
Also ich habe heute die Diskussion von Anfang an verfolgt und ich kann sagen, dass wirtschaftlich würde ich das ein bisschen mit damit vergleichen, was Frau Coletti in der Sendung gesagt hatte. Also wir haben zwar viel höhere Inflation in Polen, also die Inflationsrate liegt auf 17,9% schon. Viele Haushalte sind in einer sehr schwierigen Lage. Also man beobachtet wirklich, dass sehr viele Preise steigen. Also viele Haushalte sind in einer sehr schwierigen Lage, auch dadurch, dass die Zinsen des polnischen Zentralbanks erhöht werden. Das heißt, dass viele Leute, die eine Hypotheke haben, also die Hypothekenkredite, die sind um 100% gestiegen. Also sagen wir zum Beispiel, man hatte eine Kreditrate auf dem Niveau 500 Euro und jetzt beträgt diese Kreditrate 1000 Euro.
Ja, wie können die Haushalte also, das schaffen?
Wir haben verschiedene Rettungsprogramme sozusagen und Unterstützungsprogramme von der Regierung. Wir sind, kann man schon wohl sagen, in einer Phase vor der Wahl, weil 2023 gibt es die Parlamentswahlen. Also man versucht auf mit allen möglichen Mitteln die Gesellschaft zu sich zu überzeugen und wirklich verstreut das Geld auf rechts und links.
Aber Frau Tuschinska, fühlt sich der polnische Bürger, verzeihen Sie, fühlt sich der polnische Bürger da eher von der eigenen polnischen Regierung unterstützt oder auch von Seiten der EU nicht im Stich gelassen?
Also das ist eigentlich das ist eine schwierige Frage, würde ich das so bezeichnen, weil einerseits gibt es diese Sozialprogramme, es gibt Unterstützung von der polnischen Regierung, aber diese ganze Monetarpolitik ist im Konflikt, weil man versucht, die Inflation zu reduzieren, damit dass man zum Beispiel diese Zinsen erhöht, aber andererseits pumpt man das Geld in die polnische Gesellschaft, was eigentlich die Inflation sozusagen, damit steigert die Inflation. Mhm. Und deswegen ist das so schwierig und viele Leute sind dessen bewusst auch.
Ja. Frau Tuschinska, bitte bleiben Sie bei uns und mischen sich in jeder Sekunde wieder mit ein, denn ich möchte Julia Macher hinzuziehen, die wir, wenn ich richtig informiert bin, Frau Macher in Barcelona erreichen.
Genau, ich bin in Barcelona. Hallo, guten Tag.
Sie sind dort Spanien-Korrespondentin des Netzwerkes Weltreporter. Schön, dass Sie mittun, Frau Macher, als Kennerin der spanischen Verhältnisse. Wir haben gerade schon etwas aus Polen gehört. Vielleicht zunächst auch an Sie die Frage. Heute Morgen, an diesem 9. November, was steht in den Zeitungen in Spanien? Wo sind die Probleme zurzeit, die Spanierinnen und Spanier beunruhigen?
Also ich denke, was in den Zeitungen steht heute, war natürlich zum ersten Mal, zum einen auch die Midterm-Wahlen in den USA, internationalen Themen, aber ich denke an Spanien-Themen, ist es einmal die Polarisierung im Lande, die politische Polarisierung. Im nächsten Jahr stehen Wahlen an, das wird schon etwas vorgetrommelt. Aber was das Thema Krisen betrifft, ist es ähnlich wie in den anderen europäischen Ländern. Es geht um Inflation, um steigende Lebensmittelpreise, um so ein Gefühl, dass die Perspektiven schlechter werden. Ich hatte heute Morgen eine Umfrage gesehen vom Meinungsforschungsinstitut CIS. Danach haben 6 von 10 Spaniern den Eindruck, dass es ihnen zu Hause schlechter geht als vor 6 Monaten wegen der wirtschaftlichen Perspektiven. Und 7 glauben, dass die Perspektiven sich weiter schlechter entwickeln werden. Also es gibt so ein Gefühl, ja, eine düstere Zukunft zu blicken. Was ich ganz interessant finde, ist, dass im Vergleich zu dem, was die Kollegin aus Polen erzählte, hier die makroökonomischen Daten eigentlich etwas besser sind. Also die Inflation ist in den letzten Jahren gesunken. Verbraucher zahlen unter anderem wegen der Gaspreisdeckelung, die es in Spanien ja schon eine Weile lang gibt, auch weniger Geld für Strom. Aber es gibt so einen grundsätzlichen Fatalismus in Spanien, der vielleicht auch gerechtfertigt ist unterm Stichwort Klimakrise, also jenseits der aktuellen Energiekrise, obwohl beides natürlich zusammenhängt.
Ja, Frau Macher, bleiben wir vielleicht erst nochmal auch bei der Energiefrage. Es interessiert uns natürlich, hat Spanien die Energiefrage anders oder besser gelöst als Deutschland? Aber an Sie beide, an Julia Macher, Spanien zuerst und dann Katarzyna Tuschinska, Polen. Machen sich Ihre Landsleute jeweils Sorgen, genug Energie zu erschwinglichen Preisen zu haben, um warm über den Winter zu kommen, Frau Macher?
Dieses ganz unmittelbare Gefühl oder die Angst davor zu frieren, die ist mir weniger begegnet. Es geht eher so um eine Angst vor steigenden Preisen allgemein, auch vor steigenden Energiekosten. Wobei ich denke, dass die spanische Regierung diesen Handlungsspielraum, der sich daraus ergeben hat, dass Spanien eben wenig vom russischen Gas abhängig ist, ganz geschickt genutzt hat und durch diese Gaspreisdeckelung tatsächlich auch wirklich die Strompreise gesunken sind um ein Fünftel. Es gibt, was die Transportkosten angeht, also die weitere Abhängigkeit von fossilen Energien, gibt es weiter einen Tankrabatt in Spanien, der politisch umstritten ist. Ich denke, die Angst ist nicht ganz so akut wie in anderen europäischen Ländern.
Und in Polen, Frau Tuschinska?
Also in Polen herrscht diese Angst. Also wir haben zwar einige Unterstützungsprogramme, aber das Problem betrifft vor allem diejenigen, die mit der Kohle heizen. Und da sind also sehr viele, vor allem die ärmere Leute, würde ich das so bezeichnen. Also die Preise von der Kohle sind auch deutlich gestiegen. Also im letzten Jahr 200 Euro und jetzt kostet eine Tonne ungefähr 1000 Euro. Also das, und es gibt dazu noch keine Kohle, weil wir ganz viele Kohle von Russland importiert haben. Und es gibt zwar einige Programme, um die Leute zu unterstützen. Zum Beispiel jeder Haushalt wird ungefähr 800 Euro Unterstützung bekommen für die Kohle, aber das reicht sowieso nur für einen Monat. Deswegen gibt es große Befürchtungen und auch von den steigenden Preisen der Energie.
Abgesehen von der Umweltproblematik, die sich mit der Kohleverheizung dann auch im Weiteren ergeben. Ulrich Ladurner, unser Einordner sozusagen in Brüssel. Wir haben gerade aus Spanien gehört, den Umgang mit der Energiefrage. Führt diese Schlüsselrolle, die Spanien doch ein wenig gewonnen hat in Energiefragen, dieses Land, Spanien, zu einem größeren Gewicht in der EU? Ist das so zu verzeichnen?
Ich glaube, das kann so kommen. Ich glaube, die gute Nachricht in allen schlechten Nachrichten ist doch die, dass man sieht, dass bestimmte Länder eben wie Spanien, die gestern sozusagen nicht so eine bedeutende Rolle unbedingt gespielt haben in Europa, jetzt in einer Krise sozusagen eine wichtige Rolle spielen, während andere Länder, sagen wir mal, ein bisschen zurücktreten, weil sie andere Energieformen haben, anders strukturiert sind. Das heißt, man kann ja das auch so betrachten, wenn man es ein bisschen sportlich sehen will, wie ein Mannschaftsspiel. Im Moment ist halt Spanien, sage ich mal, vielleicht der Stürmer. Ich will es nicht überstrapazieren, das Bild, aber man muss diese Europäische Union schon auch als eine Mannschaft betrachten, die zusammenspielt, wenn es gut geht. Und da übernimmt jeder mal eine Rolle und man wächst sozusagen mit der Zeit zusammen. Ich bin jetzt nicht unbedingt ich sehe die vielen kritischen Punkte bei der Europäischen Union. Ich möchte noch auch mit Blick auf Polen sagen, natürlich gibt es da eine extrem europakritische oder fast europafeindliche Regierung. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder vom Pol-Exit, also ein Exit Polens aus der Europäischen Union gesprochen. Wir hatten vom Ital-Exit gesprochen, von Frexit gesprochen. Und wir haben einen Exit, das war der Briten, Großbritannien. Und wir sehen heute, in welch schwerer Krise Großbritannien ist. Und das ist auch eine Folge des Brexits. Und ich glaube, der Blick nach Großbritannien, den hat auch die polnische Regierung, den haben alle Regierungen, die immer wieder Brüssel und Europa kritisieren. Sie sehen, was es bedeuten würde. Und draußen, außerhalb der Europäischen Union, ist es gewiss kälter als drinnen.
Aber es bleibt natürlich auch immer die Frage, wer unterstützt wen innerhalb dieser europäischen Gemeinschaft? Frau Tuschinska, in Polen gibt es die meisten ukrainischen Flüchtlinge, die dort eben bei Ihnen angekommen sind, in großer Zahl. Fühlt sich Polen allein gelassen mit dieser enormen Belastung?
Also ich muss sagen, dass viel hat die polnische Gesellschaft getan, weil als der Krieg in der Ukraine angefangen ist, haben wir eine massive Flucht beobachtet und viele ukrainische Flüchtlinge sind einfach in privaten Familien untergebracht. Man hat wirklich eine nationale Solidarität beobachtet und bis heute leben ganz viele in den privaten Familien. Deswegen hat man sich beklagt, dass es zu wenig Unterstützung seitens des Staates gegeben hatte. Aber jetzt wird dieses Argument auch genutzt, auch in der Wahlkampagne, wo gesagt wird, dass Polen eigentlich die Hilfe von dem Hilfsfonds bekommen sollte. Und das ist natürlich, wie viele wissen, das ist also eigentlich damit verbunden, dass Polen das nicht kriegt, weil wir diese Meilensteine der mit Justiz verbunden sind, nicht erfüllt haben. Mhm. Und damit mit dieser Ball wird sozusagen gespielt in der letzten Zeit. Mhm.
Julia Macher, Spanien-Korrespondentin des Netzwerkes Weltreporter. Ist dieser Krieg, dieser russische Krieg gegen die Ukraine aus spanischer Sicht weit weg?
Ja, ich denke, auch da sind die Pyrenäen sehr hoch. Also nicht nur beim Thema Gasversorgung. Und das ist, die Pyrenäen, die immer so eine Art Standortnachteil von Spanien waren, sind jetzt ein Standortvorteil. Zum einen eben wegen dem Thema Energiepolitik, aber auch, weil in den Gesprächen, die ich so mitbekomme, sei es in der U-Bahn, sei es vor der Schule meines Sohnes oder in der Bar über den Ukraine-Krieg eigentlich kaum gesprochen wird. Die viel wichtiger sind ja so die allgemeinen wirtschaftlichen Perspektiven, diese latente Zukunftsangst um das Thema Klimakrise.
Mhm. Frau Macher, Frau Tuschinska, wir geben das Wort Bernd Raschke. Er ruft uns an aus Münster. Herr Raschke, Ihre Einlassung bitte.
Ja, hallo. Rasche, machen Sie das K
Rasche,
weg.
Rasche, ich tue das K weg. Herr Rasche.
Also, ich bin Amerikanist, nur vielleicht zum Abschluss der Sendung noch ein allgemeines Wort. Als Amerikanist, promovierter Amerikanist, habe ich natürlich die amerikanische Geschichte auf dem Schirm. Und ich glaube, bei unseren Diskussionen, so nolens, volens, haben wir immer das Bild der Vereinigten Staaten von Amerika im Kopf. Und das, also in Bezug auf Europa, das werden wir in Europa so nicht erreichen. Damals, als der amerikanische Bürgerkrieg zu Ende ging zwischen den Nord- und Südstaaten, gab es einen amerikanischen Präsidenten, der eine ziemlich entscheidende Entscheidung getroffen hat. Der hat nämlich gesagt, dass die Nordstaaten die Schulden der Südstaaten übernehmen würden. Und das war ein ganz entscheidender Schritt für die Vereinigung der Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Genau hier sind wir ja gerade in Europa dabei zu streiten. Die EZB macht zwar solche Dinge schon teilweise, aber solche Schritte sind ja bei uns noch hochkompliziert und umstritten. Und der nächste Punkt ist, wir sind eben ein Verbund von verschiedenen historisch gewachsenen Staaten. Und das ist eben auch nicht vergleichbar mit den Vereinigten Staaten. Wir werden also daher immer wahrscheinlich mehr Reibung und mehr kleinere Konflikte untereinander haben, bis wir uns wirklich zusammengerauft haben. Aber dafür, dass es so ist, wie es ist, finde ich, haben wir schon ziemlich viel geschafft.
Ja. Dr. Rasche aus Münster, herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben hier in der Sendung Agenda mit dem Thema, wie unsere Nachbarn mit aktuellen Krisen umgehen. Ulrich Ladona, was würden Sie sagen, ist Europa in den Krisen, denen wir zurzeit alle ausgesetzt sind, zusammengewachsen? In Bezug auf Europa, auf Corona scheint das ja zuzutreffen. Aber da gibt es ja noch ein bisschen einige andere Bestimmungspunkte. Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, bisher ist es zusammengewachsen, ja. Bisher hat es sich sozusagen als resilient, als widerstandsfähig erwiesen. Wir haben es eingangs gesagt, wir sind jetzt in einer Situation, in der die Krisen sich verstärkt und beschleunigt haben. Der Krieg und die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, das sind die beiden Punkte, wo wir nicht wissen, ob die Europäische Union das bestehen wird. Ich glaube, wenn man zurückblickt auf die Geschichte der Europäischen Union, dann es gibt ja den Satz, sie wächst immer bei Krisen zusammen. Das ist irgendwie richtig, ist auch ein bisschen ein Klischee. Aber ich denke schon, am Ende wird Europa gemacht, weil die Leute es wollen. Und deswegen ist ein Punkt, glaube ich, sehr wichtig, dass auch die politischen die Politiker der verschiedenen Länder, ob das die Regierungen sind oder die Oppositionellen sind, es ist sehr wichtig, welche Rolle die spielen. Man kann natürlich gegen Europa polemisieren, das ist ja mehr als legitim und auch sehr oft begründet. Aber ich glaube, dass die europäische Idee sozusagen uns in dieser Welt, die uns bevorsteht, die Idee ist, die es am besten schützen wird. Wir gehen ja sehr schwierigen und gefährlichen Zeiten entgegen, sind auch schon mittendrin. Und man muss sich dann fragen, welche Institution kann uns in dieser Situation am besten schützen. Und das, glaube ich, ist die Europäische Union. Und das muss ich immer wieder klar machen.
Julia Macher, wie sieht es mit Spanien aus? Weiterhin auf pro-europäischen Kurs, sogar verstärkt?
Ich denke auch weiter auf proeuropäischem Kurs und auch verstärkt. Und das hat in Spanien wirklich auch damit zu tun, also die Gesellschaft ist generell sehr proeuropäisch, weil Europa eben auch als Weg zur Modernisierung des Landes gilt. Und ich denke, was sich politisch geändert hat, ist, dass die Rollenverteilung eben heute eine andere ist. Während der Finanzkrise herrscht hier so die Stimmung, ja, Spanien wird von der Troika gegängelt. Jetzt sind die Rollen andere und Spanien ist vielleicht einer der Stürmer, aber zumindest auch einer der Impulsgeber innerhalb Europas. Und das schmeichelt natürlich dem Ego und das wiederum fördert die Unterstützung für den europäischen Gedanken hier.
Und nochmal nach Polen zu Katarzyna Tuschinska. Kaum ein Land ist so nah dran am Kriegsgeschehen wie ihres, wie Polen. Die Polinnen und Polen, haben Sie Angst vor einer Ausweitung, vor einem Übergreifen womöglich des Krieges auf Ihr Land?
Also bei uns herrscht die Stimmung, dass wir, dadurch, dass wir in NATO und dass wir in der EU sind, sind wir sicher. Und manche Polen sind auch davon überzeugt. Deswegen ist das auch einer der weiteren Argumente, warum wir in der EU bleiben wollen. Und ich sehe die Zukunft auch eher positiv. Also natürlich ist es schwierig hervorzusagen, auch in dieser schwierigen Zeit vor der Wahl von dem Winter. Also wirtschaftlich wird auch viel von der Wirtschaft abhängig sein. Aber ich denke, dass die EU einfach eine Garantie unserer Sicherheit ist und das ist auch sehr wichtig. Deswegen denke ich mir, dass wir uns sicher in der EU einfach fühlen, auch wenn wir ganz nah und als ein Frontland des Kriegs gesehen werden.
Katarzyna Tuschinska, freie Journalistin in Danzig nach Polen. Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Julia Macher in Barcelona, Spanien-Korrespondentin des Netzwerkes Weltreporter. Auch Ihnen herzlichen Dank. Und Ulrich Ladona, Europakorrespondent der Zeit in Brüssel. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie von Anfang der Sendung mitgewirkt haben und uns Ihr Wissen geteilt haben. Ebenso nach Italien, Christiana Coletti, nach Sarajevo, Adelheid Wölf für Sarajevo und Isabelle Bourgeois aus Frankreich. Das war Agenda. Mein Name ist Andreas Stopp und jetzt übergebe ich Sie den Kollegen für alles Weitere.